diese Sätze, aber das macht man so nicht oder wie häufig habe ich das gehört, das kannst du doch nicht so machen. Dann weiß ich, alles klar, erst dann muss ich es erst recht versuchen, dann bin ich genau da richtig. Weil wenn das der Markt sagt, dann sollte man das mal hinterfragen. Nur so entstehen Innovationen aus meiner Sicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, ins kalte Wasser zu springen, anzufangen und die ersten Schritte zu gehen und dabei ein bisschen Inspiration von Menschen zu bekommen, die das Ganze schon gemacht haben, auf verschiedenen Wegen. Diese Woche oder heute geht's im Gespräch mit Katharina Wolf, die schon so einiges in ihrem Leben gemacht hat, darum, wie sie es geschafft hat, ein Magazin rauszubringen in relativ kurzer Zeit. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt wieder viel mitzunehmen, denn ja, so ein Magazin startet man immer eben so. Natürlich hat Katharina in ihren Vorerfahrungen, da kommen wir dann aber im Interview noch dazu, schon so einiges an Learnings machen dürfen. In der Politik oder auch beim Schlagersingen. Und das hat ihr natürlich geholfen, dann jetzt bei der Aufgabe ein Magazin rauszubringen, was schon länger auch mal so ein Traum von ihr auch war. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Folgt dem Podcast gerne bei Spotify oder euren sonstigen Podcast-Playern. Ich würde mich riesig freuen über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn ihr euch da die Zeit nehmt, kurz eine Bewertung zu schreiben, dann markiert mich auch einfach gerne in euren Social Media Posts zu diesem Podcast folgen. Nicht nur diese, sondern auch vielleicht andere, die ihr noch findet in der Bibliothek hier. Wenn ihr das Ganze bei Instagram oder auch bei LinkedIn teilt, einfach markieren. Dann gibt es als kleines Dankeschön in der nächsten Folge in den Shownotes einen Shoutout. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Katharina, schön, dass du dabei bist.
Hi Tilman, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, ich bin sehr gespannt, denn in der Vorbereitung von einem Podcast habe ich erstmal so ein bisschen dich natürlich besser kennengelernt und gesehen, was du alles schon gemacht hast, von mit 14 angefangen Schlager zu singen und auf Bühnen zu stehen vor vielen Menschen und sogar auch Fernsehpublikum, über ja eine kurze Zeit in der Politik, über dann dein erstes Unternehmen mit 26, D-Level, eine Personalberatung mit Fokus auf die Digitalisierungsbranche. Und jetzt im letzten Jahr hast du das Corona-Jahr genutzt, um ein eigenes Magazin herauszubringen, das Strive-Magazin, und da eine Alternative zu den bisherigen Manager-Management-Business-Magazinen am Markt anzubieten und aufzubauen. Und bevor wir jetzt nochmal in die Reise mit Strive und auch die Anfänge von Strive einsteigen, damit die Hörerinnen dich so ein bisschen vielleicht auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen, denn ich glaube, die Stationen, die du vorher gemacht hast, haben dich als Mensch und Person sicherlich auch sehr geprägt und vielleicht auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, auf das, was du jetzt mit Strive, dass du so schnell an den Start gegangen bist auch. Und deswegen vielleicht mal einmal kurz von diesen drei Stationen, wo du sicherlich das ein oder andere Mal auch schon ins kalte Wasser gesprungen bist und dich zum Beispiel auf eine Bühne gestellt hast. Was waren aus diesen drei Stationen in deinem bisherigen Leben Eigenschaften, die du besonders wertgeschätzt hast jetzt, als du nochmal mit Strive auch angefangen hast und die dir da sehr geholfen haben? Also wenn du es schaffst, ist vielleicht nicht so einfach, mal so pro Station eine Eigenschaft oder einen Charakterzug, der dich geformt hat in diesen verschiedenen Phasen, die du bisher durchgemacht hast in deinem Leben.
Also ich weiß gar nicht, also es ist eine sehr spannende Frage, ich weiß gar nicht, ob es ein Charakterzug in dem Sinne ist, aber auf jeden Fall habe ich natürlich wahnsinnig viele Learnings überall mitgenommen und auch wahnsinnig viele Kontakte, und ich glaube, das ist das einzige Geheimnis, dass mein Netzwerk ist mittlerweile wahrscheinlich das Wertvollste an mir. Ich habe gesungen, gar nicht irgendwie also meine gesamte Karriere ist, glaube ich, ungeplant abgelaufen und hatte immer so eine Hidden Agenda, die ich vielleicht manchmal selber gar nicht kannte. Ich habe so 10-Jahres-Rhythmen immer gehabt, 10 Jahre Schlagersingen, 10 Jahre Politik, jetzt schon 11,5 Jahre D-Level und Strive jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch wieder 10 Jahre werden. Und ich glaube, während des Schlagersings habe ich ganz häufig, also habe ich gelernt, man kann sich vorstellen, ich habe mit, du hast es gerade gesagt, mit 14 angefangen, wie das so ist, ob wenn man auf dem Schulhof verkündet oder wenn die Leute das mitkriegen, dass man Schlager singt, da ist man nicht unbedingt, das ist nicht wie die coolen Hockey- oder Fußballjungs oder so, da ist man relativ schnell auch in der Schublade drin. Ich glaube, da habe ich mir eine relativ dicke Haut zugelegt. Auch Dinge zu filtern, wer sagt was, was verletzt mich, was sollte mich vielleicht nicht verletzen, da eine dicke Haut aufzubauen und auch so ein bisschen resistent zu werden, glaube ich, gegen Kritik und auch gegen die eine oder andere Boshaftigkeit, sage ich mal, hat auf jeden Fall, glaube ich, mich in der Zeit sehr, sehr geprägt und vor allen Dingen auch das Multitasking, denn ich habe während der Schulzeit und während des Studiums gesungen und war sehr viel unterwegs. Ich habe in meinem Examensvorbereitungsjahr im Jurastudium hatten wir unseren größten Hit, wo wir irgendwie durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien getourt sind. Also von daher dieses, ich komme morgens heutzutage ins Büro, damals noch in meiner Wohnung, schmeiße 10 Bälle in die Luft und habe noch keine Ahnung, wie ich sie über den Rest des Tages wieder auffange, habe ich da, glaube ich, ganz, ganz gut gelernt, tatsächlich mehrere Dinge gleichzeitig zu managen.
Wie einfach ist dir das, wenn ich kurz mal dazwischen gehe, wie einfach ist das dir gefallen, deinen Mitschülern und so weiter das und Schülerinnen das sozusagen zu erzählen oder dass die jetzt auch mitbekommen haben, dass du jetzt das Uncoole anfängst und Schlager singst? Also, weil ich habe mich damals mit 15, 16 war es halt cool, irgendwie dann bei mir war es, glaube ich, Pokémon-Karten, aber da waren es ja sicherlich andere Dinge, die dann cool waren. Und Schlager war sicherlich, glaube ich, nicht einer von den Dingern, die da gefeiert wurden.
Nie so gar
nicht. Wie einfach ist dir das gefallen, dann da dazu zu stehen und auch zu sagen, ja, das macht mir Spaß und ich mache das jetzt auch?
Also ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Wertekonzept von meinen Eltern mitbekommen und ich bin ein verwöhntes Einzelkind von meinen Eltern und ich glaube, die haben mir immer mitgegeben, du bist sehr okay, wie du bist. Und das hat sich irgendwie, und deswegen hatte ich immer ein gutes Rückgrat und habe nie etwas gemacht, wo ich sagen würde, ich selber kann mir im Spiegel nicht mehr ins Gesicht gucken. Das war in der Politikzeit ganz, ganz wichtig für mich, weil man da auch immer mal wieder Themen hat, wo man nicht hintersteht und wie geht man damit denn um. Da habe ich meinen eigenen Weg gefunden. Und deswegen war es für mich jetzt gar nicht so ein Thema. Für mich war klar, ich singe Schlager und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann ist das am Ende euer Problem. Das ist nichts. Ich schlage niemanden oder irgendwas. Also ich tue nichts Böses. Von daher akzeptiert es oder lasst es eben sein, aber dann müsst ihr halt einen Bogen um mich machen. Das sagt sich jetzt so leicht. Das ist mir natürlich damals nicht immer leicht gefallen. Ne? Also gerade auch irgendwie, es war gar nicht anders möglich, als es den Schülerinnen und Schülern in meiner Klasse irgendwie nicht zu sagen. Es ist nie so, dass ich mich irgendwo vorne hingestellt habe und gesagt habe, so Freunde, jetzt singe ich Schlager. Sondern ich hatte sehr, sehr viele Fehlstunden. Ich hatte die meisten Fehlstunden in meinem Abi-Jahrgang tatsächlich, weil ich auch zu der Zeit noch irgendwie für den, das wird kein Mensch mehr kennen, aber John de Mol hat damals so eine große Sendung produziert, Tanzmarathon auf 9 Live. Das war so das total neue Ding. Christiane zu Salm hat das produziert und da habe ich die Titelmelodie gesungen. Da bin ich ganz häufig nach Köln gejettet. So, und da fing das natürlich an, dass das gar nicht mehr verheimlichbar war. So, und deswegen war das jetzt weniger eine Wahl. Also ich habe die Wahl getroffen, Schlager zu singen, aber ich habe jetzt nicht die Wahl getroffen, es meinen Schülerinnen, also wie nennt man das denn? Nicht Kommilitonen, sondern meinen Mitschülerinnen zu sagen. Deswegen, da musste ich dann irgendwie durch. Auch da, glaube ich, gutes Learning, dass man zu seinen Entscheidungen steht. Ich habe jeden Tag neu entschieden, ich hätte ja jederzeit sagen können, ich höre auf. Und ich habe jeden Tag neu entschieden, dass ich diesen Weg gehen möchte und damit auch jeden Tag neu entschieden, dass ich mich dem aussetze.
Ja, spannend.
Genau, in der Politikzeit, glaube ich, habe ich wahnsinnig viel über mich selber gelernt. Auch sehr viel über das Thema Geduld bei mir, denn ich habe parallel mein Unternehmen aufgebaut, D-Level. Und die Politik tickt ganz anders natürlich. Da kann ich nicht alleine entscheiden, da haben wir ein ganz anderes Tempo, da hat man sehr viel Bürokratie. Und da bin ich eigentlich gefühlt jeden Tag gegen mindestens eine Wand gelaufen. Und immer wieder gegen eine Wand zu rennen, ein Stück zurückzugehen und wieder Anlauf zu nehmen, nicht aufzugeben, sondern sich beharrlich für ein Thema einzusetzen. Das ist, glaube ich, was ich total gelernt habe. Und auch, wie wichtig Allianzen sind. Ich war für die CDU, saß ich in der Hamburgischen Bürgerschaft, also dem Hamburger Landtag quasi, für alle, die nicht aus Hamburg kommen. habe mit meiner Partei, also ich glaube, ich habe nie 100% sagen können, ich stehe hinter allem, was die CDU macht. Ich hätte aber auch noch weniger sagen können, ich stehe hinter allem, was irgendeine andere Partei macht. Deswegen habe ich immer gesagt, okay, wenn ich mich parteipolitisch engagieren möchte, dann gehe ich in eine Partei und versuche die Dinge, die ich nicht teile, zu verändern. Und das hat natürlich mal geklappt und mal nicht. Wir saßen zu der Zeit dann auch noch in der Opposition, wo man politisch viel weniger natürlich gestalten kann. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn ich einen Antrag von der SPD gut finde, setze ich mich dafür ein, dass wir für den Antrag stimmen in meinem Bereich. Genauso von den Grünen und so weiter. Und ich hatte am Ende, ich habe mich mit Leuten von den Linken gut verstanden. Ich habe mich sehr gut verstanden, zum Beispiel mit Katharina Fegebank, die heute eine wirklich herausragende Politikerin hier in Hamburg ist, Parteivorsitzende der Grünen und stellvertretende Bürgermeisterin mittlerweile. So, und da kann es auch mal vorkommen, dass ich mich dann für eine Abstimmung oder so zu den Grünen gesetzt habe. Also Herdprämie ist so ein Thema. Da habe ich meiner eigenen Partei gesagt, ich kann meine Hand nicht für eine Herdprämie heben. Das tut mir leid, das geht gegen mein gesamtes Wertekonzept. Und ich kann mir dann am nächsten Tag im Spiegel nicht mehr ins Gesicht gucken. Und die haben gesagt, ja, dann musst du rausgehen. Also in der Politik gibt es den Fraktionszwang, nennt man das, dass man mit seiner Fraktion zusammenstimmt. Das konnte ich nicht. Dann wählst du die Variante, dass du dann während der Abstimmung rausgehst, dann wird deine Stimme gar nicht gezählt. Also beziehungsweise es wird so gezählt, als wärst du drin und hättest dafür gestimmt. Okay. Und oder auch das nicht immer, aber sitzen ja nie alle drin. Ich habe mich dann einfach zu den Grünen gesetzt, habe dann einfach gar nicht meine Hand gehoben. Ich konnte, oder ich habe an der richtigen Stelle die Hand gehoben, es hat nur keiner, glaube ich, registriert, sodass ich sagen konnte, ich habe nicht für die Herdprämie gestimmt und gleichzeitig meiner Partei nicht geschadet habe. Und solche Kompromisse einzugehen, ist, glaube ich, was ich in der Politik sehr gelernt habe. Und wo sind meine Grenzen? Was kann ich mit mir vereinbaren, was kann ich nicht mit mir vereinbaren? Bei D-Level, oha, naja, da habe ich, glaube ich, jeden Fehler, glaube ich, einmal gemacht. Wenn man mit 26 gründet, ich habe jeden Fehler, den man so machen kann, glaube ich, gemacht. Ich habe alleine gegründet, ohne Gesellschafter, 100% in meiner Hand. Deswegen, glaube ich, sind mir viele Fehler auch erspart geblieben. Ein paar Fehler, die ich jetzt auch bei Strive gemacht habe, sind mir damals erspart geblieben, dadurch, dass ich das alles alleine gemacht habe. Aber natürlich, ich würde sagen, in den ersten 5 Jahren, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Zeit mit mir zusammengearbeitet haben, kann ich nur sagen, Chapeau. Ich bin ein sehr energetischer Mensch und die Energie hatte ich damals noch nicht ganz so unter Kontrolle. Und ich würde sagen, so ab 2016 habe ich angefangen, irgendwann erwachsen zu werden und zu einer guten Führungskraft zu werden. Von daher, das ist, glaube ich, das, was ich am allermeisten bei D-Level gelernt habe, nämlich wie wichtig Teamplay ist, wie wichtig das Team und auch ein glückliches Team ist für den gemeinsamen Erfolg. Und ich alleine kann keine Firma aufbauen, sondern wenn ich keine Co-Founder habe, dann ist mein Team mein Sparringspartner. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir alle zusammen funktionieren. Und das hat lange gedauert. Ich hatte am Anfang eine wahnsinnig hohe Fluktuation, weil ich Leute eingestellt habe, die ich intelligent fand, die ich toll fand, weil meine Kunden bestimmt beeindruckt wären von denen und. Und ich habe nicht Leute geheiert und damit habe ich später angefangen, die meinem Wertekonzept entsprechen, die komplementär sind in ihren Fähigkeiten, aber wir einen gemeinsamen Nenner bei den Werten haben. Und seitdem ich das mache, ist die Fluktuation maximal runtergegangen und ich glaube, es sind alle happier. Von daher, das ist, glaube ich, mein allergrößtes Learning.
Okay, und das heißt, du hast ja jetzt, also ich habe gerade schon mal so ein bisschen mitgeschrieben, einige Learnings mitgenommen, also richtig Netzwerk dir aufgebaut. Du hast gelernt, vor Menschen dich hinzustellen und dein Ding zu machen. Du hast geübt, gegen Wände zu laufen und die auch zu übersteigen oder zu durchbrechen oder drumherum zu laufen.
Ja, meistens eher einzureißen, ja. Easy mal drüber klettern, hat sich leider selten angeboten.
Okay, da musst du noch ein bisschen in die Bowlerhalle gehen dann. Okay, also ein bisschen nochmal Schritt zurückzunehmen, Anlauf zu nehmen und dann durch die Wand durch. Und vor allem jetzt bei D-Level auch zu führen und ein Team erfolgreich zu formen und dass das zu einer well-old Machine sozusagen wird. Dann hast du D-Level aufgebaut, funktioniert alles wunderbar. Ihr seid über die Höhen und Tiefen rübergekommen und es läuft sozusagen. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei Strive angekommen. Also wie kam es dann letztendlich dazu? Wo ist die Idee entstanden, ein Business-Magazin noch herauszubringen? Es gibt ja schon einige da draußen, auch am Kiosk. Wo kam so der Wille her? Oder war das jetzt ein Moment oder so eine Momentaufnahme von wegen, aha, das brauche ich eigentlich, das braucht die Welt noch, und ich bin die Person, die sowas auch irgendwie auf die Beine stellen kann, dadurch, dass ich jetzt so ein Netzwerk habe und so weiter? Oder war das so ein langsamer Prozess? Also wie entstand letztendlich die Idee zu Strive?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe, glaube ich, so 10-Jahres-Rhythmen und ich habe 10 Jahre Schlager gesungen, 10 Jahre Politik gemacht und nach 10 Jahren D-Level oder ich glaube schon einen kleinen Ticken davor meldet sich wieder so ein bisschen die innere Unruhe. Okay. Denn andere natürlich, ich mache jetzt seit 11,5 Jahren meine eigene Firma mit D-Level, andere wechseln alle 2-3 Jahre den Job. Natürlich hat man auch in einem Unternehmen immer wieder Wechsel, verschiedene Leute im Team, verschiedene Partner und. Aber trotzdem habe ich so gemerkt, so ich brauche nochmal irgendwie für eine größere Lernkurve, brauche ich einfach nochmal wieder neuen Input. Und habe mir so überlegt, so was sind denn so meine Irgendwann-Momente? Was wollte ich immer schon mal machen? Aber ne, irgendwann mache ich mal, gründe ich mal einen Verlag zum Beispiel. Und das stand tatsächlich schon länger im Raum, weil ich den Traum vom Publishen, von Content Creation am Ende des Tages, mein Vater und ich haben Zusammenschlager gesungen, wir haben auch alle unsere Songs selber geschrieben, sowohl den Text als auch die Musik. Und so Content Creation lag mir schon immer. Und durch Corona, sag ich mal, also das war ein Jahr vor Corona, hat der Gedankengang angefangen, aber noch total ohne konkretes Ziel, weil auch immer ich dachte, ich kann die Level ja nicht verlassen. Und dieses, dass ich das parallel mache, hat sich mir damals noch gar nicht so unbedingt erschlossen. Und das hat Corona tatsächlich sehr stark ermöglicht, denn ich habe ein wahnsinnig tolles Team aktuell in einer irrsinnig tollen Kombination, die alle wahnsinnig gut miteinander arbeiten, aber wir auch in der Lage sind, neue sehr gut und schnell zu onboarden. Und die haben ehrlicherweise den Laden hier mittlerweile mehr im Griff alleine, als dass ich da noch viel drin sein müsste. Ich habe immer noch so 20-30% meiner Zeit investiere ich in D-Level, habe aber jetzt dadurch natürlich auch, dadurch, dass ich kaum noch reise, das hat Corona natürlich auch verändert, als Beraterin bin ich ansonsten, hatte ich bestimmt 8 bis 10 Stunden die Woche, die alleine in Reisen verpulvert sind. Und das hat sich total geändert. Dadurch habe ich so viel Zeit gewonnen, dass ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt mit dieser Zeit? Und dann kam, okay, was wollte ich immer schon mal machen? Und dieser Traum vom Publishen musste dann natürlich relativ schnell ein Gesicht kriegen, weil bei mir alles immer in der Ideenfindung dann schnell geht, dass ich gesagt habe, okay, Publishen ist ja jetzt noch nicht irgendwie die Idee. Was könntest du denn publishen? Und da war tatsächlich sofort klar für mich, eigentlich kannst du dir hier selber einen Gefallen tun, indem du aus deinem persönlichen Need heraus, nämlich dass alle Wirtschaftsmagazine, wie ein Manager-Magazin, eine Kapital, etc., wie sie da draußen alle heißen, hauptsächlich für Männer geschrieben sind. Einige mehr, andere weniger. Eine Brand 1 ist, glaube ich, eher so geschlechtsneutral. Eine Cicero vielleicht auch, aber ein Manager-Magazin und Kapital, wenn man sich die Werbung anguckt, klar an Männer gerichtet. Wenn man sich die Stories anguckt, klar an Männer gerichtet. Und irgendwie fand ich das immer so ab der Hälfte, dachte ich so, warte mal, das Magazin wird gar nicht für mich geschrieben. Warum lese ich es denn eigentlich? Und habe ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich kein Business-Magazin, das sich gezielt an Frauen richtet oder zumindest auch an Frauen richtet, und zwar aber gezielt. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann scheint da vielleicht eine Marktlücke zu sein. Da muss ich da mal gucken, ob das andere vielleicht auch so sehen. Habe mit sehr vielen Freundinnen gesprochen, die selber in Führungspositionen sind, was die so lesen, was die sich wünschen würden. Und relativ schnell war klar, das ist eine reelle Marktlücke. Und diese Marktlücke wollten die, auch da habe ich sehr viele Gespräche geführt, wollen die großen Verlage gerade nicht schließen, weil die Zielgruppe ihnen zu klein ist. Weil sie das teilweise schon versucht haben, es gescheitert ist. Weil der Wasserkopf eines Verlages, was die an Kosten haben, um ein neues Magazin zu launchen, viel zu groß ist, um eine jetzt natürlich immer stetig wachsende Zielgruppe zu erschließen und damit klarzukommen, dass man am Anfang eine relativ lange Ramp-up-Phase von so 2-3 Jahren braucht, um sich zu etablieren. Nicht nur als Medienmarke, da machen wir, glaube ich, gerade ganz gut, also wirklich einen guten Job so in der Brand-Awareness, sondern eben auch in den Abverkäufen. Und deswegen machen die großen Verlage das nicht und deswegen glaube ich, dass so ein Heft nur aus einem kleineren Verlag heraus überhaupt eine Chance hatte. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe zero Ahnung von dem ganzen Bereich. Ich habe noch nie eine Zeitschrift herausgegeben. Ich kann mir vorstellen, wie man Content kreiert. Das ist auch tatsächlich witzig. Das hat mir irgendwann ein ganz toller Art Director gesagt, ob ich irgendwann mal ein Musikinstrument gespielt hätte. Und da habe ich gesagt, nee, aber ich habe lange gesungen. Und sagt er, das sieht man, weil wie du ein Heft konzipierst, ist ähnlich zu einem, wie man einen Song konzipiert. Mit du hast eine Strophe, du hast einen Refrain, du hast eine Strophe, du hast einen Refrain, du hast eine Bridge, du hast einen Refrain. Und ähnlich ist auch so ein Magazinablauf. Und das habe ich total natürlich gemacht, ohne davon Ahnung zu haben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis am Ende hinter Strive, dass mein Head of Operations hat nichts davon, was er jetzt macht, vorher gemacht. War vorher mein Assistent, ist nur einfach ein wahnsinnig schlauer Kopf und lernt vor allen Dingen irrsinnig schnell. Meine Art Director hat vorher noch nie Grafik gemacht. Genau dasselbe gilt für sie. Die Einzige, die von ihrem Job tatsächlich vorher schon Ahnung hat, ist unsere Chefredakteurin und das ist auch gut so. Das ist Fluch und Segen zugleich, wenn sehr viele Menschen keine Ahnung haben eigentlich von dem Urjob, den sie tun. Sie machen sehr viele, wir machen immer noch viele Fehler, die die alten Hasen vielleicht nicht machen würden. Diese Sätze aber, das macht man so nicht oder wie häufig habe ich das gehört, das kannst du doch nicht so machen. Dann weiß ich, alles klar, erst dann muss ich es erst recht versuchen. Dann bin ich genau da richtig. Weil wenn's noch, wenn das der Markt sagt, dann sollte man das mal hinterfragen. Nur so entstehen Innovationen aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, sind wir da gerade genau die Richtigen, um diese Mission anzugehen, ein mehr Sichtbarkeit zu schaffen für tolle Frauen, mehr Role Models zu zeigen, damit eben, ich habe eine ganz tolle Mutter, die mir als Ärztin, selbstständig mit einer eigenen Praxis, ein ganz tolles Bild vorgelebt hat. Meine beiden Eltern ehrlicherweise, denn mein Vater fand es auch immer toll, dass meine Mutter fulltime immer gearbeitet hat. Also die hat, glaube ich, 2 Monate nach meiner Geburt ihre Praxis eröffnet. So, und dieses Role Model war für mich, für mein Leben, um zu sehen, alles ist möglich, total wichtig. Und eigentlich ist Strive so ein bisschen das Vorbild, die vorbildliche Mutter, die vielleicht nicht jeder zu Hause hat, weil viele noch aus einer Generation kommen, wo die Mutter auch nicht gearbeitet hat und das ja auch vollkommen okay ist. Ne? Jeder sucht sich, darf sein Leben vollkommen frei gestalten. Und dann kann man sich vielleicht eine andere Inspirationsquelle suchen. Und genau die Inspirationsquelle wollen wir mit Strive sein, indem wir kein Jammermagazin sind. Das ist total wichtig, weil wir nicht wollen, dass wir sagen, oh ja, der Gender Pay Gap und so. Natürlich gibt's den alles. Natürlich gibt's die gläserne Decke und so. Das ist alles oft beschrieben. Aber es bringt nichts, wenn wir es einfach nur bejammern, dass es das gibt, sondern wir müssen ja überlegen, wie können wir diese Hürde überwinden? Wie der Politik, wie können wir die Wand irgendwann einreißen? Und wir reißen vielleicht nicht unbedingt Wände ein, sondern porträtieren genau die tollen Frauen, die durch diese Wände irgendwann schon durchgegangen sind, die uns erzählen, wie sie es geschafft haben, eine Führungsposition zu erklimmen, Familie und Job unter einen Hut zu bringen, den nächsten Karriereschritt zu machen, das eigene Gehalt zu verhandeln, etc., etc. Und das ist, glaube ich, was natürlich langsam, also das muss man, glaube ich, das ist so, eigentlich ist es Weiterbildung, was wir machen fast. Und deswegen dauert es ein bisschen. Wir fangen jetzt gerade an mit tollen Videoformaten, mit Masterclasses und so. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir so 100% am Markt wirklich etabliert sind und eine gute Durchdringung haben. Aber das ist eine echte Mission, auf der wir da unterwegs sind und wo wir natürlich auch viele Unterstützung von allen Seiten brauchen. Also am allermeisten wahrscheinlich von unseren Leserinnen und Lesern, die Abonnentinnen und Abonnenten werden. Wir sind da auf einem guten Weg und es macht unheimlich Spaß tatsächlich, weil eine Mission viel stärker ist natürlich, als einfach nur zu sagen, ich gründe ein Unternehmen, um irgendwie selber einen tollen Job zu haben.
Ja. Ja, oder auch einfach nur zu sagen, ich bringe jetzt ein Magazin raus und da kommen wöchentlich irgendwie die Infos, was gerade auf dem Transfermarkt irgendwie abgeht. Genau. Und es geht nur um die Infos, sondern das klingt so, dass da wirklich noch was Größeres dahinter steckt. Einfach die Perspektiven mal auch zu wechseln und auch, das Magazin ist jetzt auch nicht nur für Frauen gerichtet, ne, dass man Role Models dort findet, sondern auch für Männer wie mich zum Beispiel, um einfach mal auch andere Perspektiven kennenzulernen und mich damit auseinanderzusetzen, da auch einfach neue Perspektiven auch mal einzunehmen. Ein guter Freund von mir, die haben jetzt auch einen Podcast gestartet, da geht es darum, dass er sich mit 2 guten Freundinnen unterhält über verschiedene Sachen, über die Männer sonst normalerweise nicht reden oder auch mit Frauen nicht reden. Und das in der ersten Staffel, in der ersten Episode ging es halt sehr viel um das Thema Tabuthema Periode und so weiter. Und da habe ich einfach auch in jeder Episode so viel gelernt, wo ich dachte, warum habe ich das nicht vorher schon mal irgendwo? Also mein Vater ist Frauenarzt, also hätte ich eigentlich eine gute Quelle gehabt.
Ja, hat man Berührungsängste mit dem Thema, ne? Und ich glaube, genau. Das ist so wichtig, deswegen toll, dass sie es machen, weil es einfach sehr viel Charme, glaube ich, auch nimmt, wenn man radikal einfach mal ehrlich über Dinge spricht. Das ist ja etwas Natürliches, was wir Frauen eh nicht abstellen können. Von daher müssen wir es akzeptieren und dann kann man auch irgendwie darüber reden, finde ich. Also total richtig.
Ja, genau. Deswegen finde ich es auch super spannend. Ich habe ja natürlich auch jetzt im Vorfeld mal mir 1-2 Ausgaben von Strive angeschaut und natürlich noch nicht komplett durchlesen können, weil da steckt wirklich eine Menge drin. Das ist nicht nur mal was so zum Durchblättern, sondern ich glaube, kommt ja auch alle 2 Monate raus. Das ist ein ganz guter Rhythmus, weil da steckt ganz schön viel drin, was man jetzt nicht in einem Rutsch mal durchlesen kann. Und super spannend und auch sehr viele Facetten, also von Finanzen über wirklich Business und mal wirklich hinter die Kulissen von sehr erfolgreichen Startup-Gründerinnen, die dann auch mal einen Exit gemacht haben zum Beispiel und so weiter. Diese, ja, wirklich neuen Perspektiven einfach mal auch kennenzulernen und da was drüber zu erfahren, finde ich super spannend. Und das, was du gerade so angesprochen hast mit dem Song dass du da mit Refrain, da gibt's Refrain und so weiter und so fort, dann gibt's eine Bridge, habe ich gerade sofort auch wiedererkannt, denn ihr habt ja auch so ein paar wiederkehrende Formate, so mit genau. My Biggest Fuck Up oder sowas, wo einfach auch über solche Sachen geredet wird, also sehr viel Wiedererkennungswert, aber auch immer wieder ganz neue Themen und Titelstories sozusagen, die das Ganze dann noch irgendwie schmücken. Also sehr abwechslungsreich, so vom Pro-Heft auch. Ne? Also es ist nicht nur ein Fokus auf, heute geht es um digital, sondern sehr viele verschiedene Bereiche. Ne?
Genau, wir haben immer ein Schwerpunktthema pro Heft und beim ersten war es eben digital, jetzt das letzte ist zum Beispiel das aktuelle, das ewige Leben, also so, wo entwickelt sich das hin, wir werden alle älter, was macht das auch mit der Industrie, was macht das mit der Beauty-Industrie und Co. Also von daher, wir sitzen jetzt am nächsten Heft, das nächste Heft wird, kann ich schon mal spoilern, das Thema Female in Finance haben, also warum gehen immer noch so wenig Frauen in die Investment-Banking-Branche, in die VC-Branche, also und am Ende ist es genau so, wenn die Geldgeber nur Männer sind, wird auch weniger in Frauen investiert. Da gibt es ja ganz klare Studien. Und ja. Sich diese Themen anzuschauen, zu gucken, wie bricht man die auf, so, das empfinden wir als unsere Aufgabe.
Ja, super spannend. Und ihr habt ja auch jetzt nicht nur, ich sag mal, als feministisches Magazin nur irgendwie Frauen, alles wird mit von Frauen geschrieben. Also ich habe, glaube ich, auch Kolumnen gesehen von Männern und es wird ja auch über Männer gesprochen. Ne? Also es ist wirklich jetzt ein Business-Magazin, wo aber wirklich auch viel Perspektive einfach mal aus der anderen.
Wo wir einfach mehr Frauen abbilden. Am Ende ist es das, wir bilden mehr Frauen ab und damit haben wir die weibliche Perspektive natürlich ganz häufig, wie Frauen auf Dinge drauf gucken, wie Frauen ihre Karriere geschafft haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil das findet nicht statt. Wir haben uns mal den Spaß gemacht, am Anfang im Manager-Magazin in fünf Ausgaben vom Manager-Magazin nachzuzählen, wie viele Frauen abgebildet waren. Und es sind unter 8%. Und wenn das weniger ist als, und wir sagen alle, sitzen zu wenig Frauen in Vorständen, aber wie will ich mich denn daran orientieren? Und gerade, ne, ich war junge Beraterin mit 26, 27, musst du ja irgendwo deine Infos herkriegen. Und klar liest du dann Manager-Magazin oder eine Kapital. Aber das ist ja nicht, das ist so ein bisschen wie beim Gendern der Sprache. Ich glaube, das ist was, also wir gendern unser gesamtes Heft, muss ich auch sehr viele Diskussionen drüber führen. Und ich sage immer so, hey Leute, mich stört das auch im Lesefluss, weil ich es nicht gewohnt bin. Ne? Ich versuche auch, auch in meinem Sprachgebrauch ist es noch nicht zu 100% angekommen. Ich arbeite da immer noch dran und das ist auch okay. Das ist ein Muster, was ich 37 Jahre lang trainiert habe. Das muss man sich erstmal wieder abgewöhnen. Aber wir tun das für die nächste Generation, damit die Mädels, die heute 3, 5, meine Chefredakteurin hat eine 5-jährige Tochter, sag ich mal, für die machen wir das. Damit die irgendwann aufwächst und das vollkommen normal ist, dass es eben nicht, dass Google, wenn du Pilot eingibst, wenn du Pilo eingibst, sofort Pilot nur kommt und nicht Pilotin. Oder, weiß ich nicht, Standesbeamter und nicht Standesbeamtin oder was auch immer. Dass das normal ist, glaube ich. Dass es selbstverständlich ist, dass Mädels alles werden können auf dieser Welt. Dafür machen wir das.
Oder auch Herausgeberinnen werden von einem Business-Magazin.
Ganz genau.
Und vielleicht gehen wir noch mal so einen Schritt zurück. Wir sind jetzt schon so ein bisschen auch in den Inhalt eingestiegen. Was ist Strive? Also eine gute Idee jetzt bekommen, was das Ziel sozusagen gewesen ist von Anfang an oder was sich auch entwickelt hat dann, nachdem die Marktrecherche anstand und so weiter und so fort. Du hattest einige Puzzlestücke schon von Anfang an, ne? Dein Netzwerk und auch deine Eigenschaften, okay, ich gehe auf Leute zu und ich möchte auch neue Wände einreißen. Was waren denn so Puzzlestücke, die dir am Anfang dann noch gefehlt haben und wie hast du diese Puzzlestücke dann gefunden und dann auch richtig an den richtigen Ort gesetzt?
Also, was mir fehlte, war das Verlags-Know-how. Also ich habe gesagt, okay, dass eine Herausgeberin ein Magazin herausbringt, die davon keine Ahnung hat, ist per se nichts Schlimmes, aber sie sollte sich ein bisschen Hilfe zur Seite holen. Das heißt, am Anfang habe ich einfach unheimlich viele Gespräche geführt und einer, der als Gründungsgesellschaft damit reingekommen ist, dem gehört ein Verlag in New York der hat mir unheimlich viel geholfen, was Cover-Themen angeht. Wie musst du ein Cover gestalten? Funktioniert, also ne, weil da sind so viele Dinge, man sieht am Ende, muss es einmal hier ganz kurz in die Kamera halten, diese Ecke, also nur dieses Stück sieht am Ende die Konsumentin und der Konsument, weil da ja normalerweise dann ein Magazin davor steht. So, und das heißt, wie wichtig dieser Spot ist. Das hätte ich niemals gewusst. Also da wäre ich auch nie drauf gekommen.
Hätte ich jetzt auch nicht direkt gewusst.
Genau. Ja. So, und das ist nur so ein ganz kleines Learning. Das heißt, da hat der uns unheimlich viel geholfen. Ich habe mir eine ganz tolle Reihe an Investoren mit reingeholt, die alle einen sehr besonderen Zweck haben in dieser Gesellschaft. Da ist ein Tarek Müller mit dabei, Gründer von About You, langjähriger Freund aus Hamburg, der das Thema gut findet, der sagte, das Timing, Katharina, könnte nicht besser sein und ja, das braucht es und ich bin sofort dabei. Alexander Djordjevic von Foodist, Tobias Eismann, der mit Metacrew Foodist gekauft hat. Die drei brauche ich für das E-Commerce-Know-how. Denn am Ende machen wir nichts anderes, als dass wir ein haptisches Produkt haben, was wir hauptsächlich online verkaufen. Wir sind auch im Kiosk und Co. Aber das ist, wir verkaufen mehr online als im Einzelhandel tatsächlich. Und das soll auch die Perspektive sein natürlich. So, dann ist ein Mark Miller mit dabei von der M&A-Beratung, der in Gesellschaftsthemen, wenn es irgendwann vielleicht mal darum geht, zu verkaufen, was noch in ewiger Ferne steht und ich auch noch nicht mal weiß, ob ich das machen wollen würde, weil ich will nicht unter, also mal abgesehen davon, dass Gruner und Jaja gerade das Magazingeschäft an RTL verkauft hat, ich weiß gar nicht, ob ich in einem Großkonzern, ob das überhaupt funktionieren würde, wie wir arbeiten in dem Tempo auch und was wir hier vorhaben. Aber der bei allen gesellschaftsrechtlichen Fragen, wenn wir jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung machen und Co., da habe ich immer einen tollen Sparringspartner. Donata Hopfen, ehemalige Bildchefin, hat natürlich von der Content-Creation-Seite her wahnsinnig viel Ahnung. Wie erzählst du Geschichten? Wie ziehst du auch über Headlines und so weiter in Stories rein? Da habe ich wahnsinnig viel von ihr gelernt. Das ist eins meiner Role Models tatsächlich. Von der eine ganz inspirierende, tolle Frau, tolle Persönlichkeit. Und last but not least Paul Schwarzenholz von Ex-Gründer von Flaconi, heute Gründer von Zenloop, der natürlich die Beauty-Industrie, die für uns auch nicht unwichtig ist, natürlich vorher einmal komplett durchdrungen hat, weiß, wie die tickt, was wollen die. Denn wir finanzieren uns aktuell natürlich noch stark über das Anzeigengeschäft. Bis wir dann irgendwann so viele AbonnentInnen haben, dass wir uns irgendwann darüber tragen können und unabhängiger werden von den Anzeigenkunden. Das ist natürlich das langfristige Ziel. Ich bin unfassbar dankbar, wie die Douglases, die McKinseys, die Lichtblicks und wie sie alle heißen, ab Sekunde 1 mitgezogen haben, bei einem unbekannten Magazin Budgets freigegeben haben. Also da kann ich auch nur sagen, ich habe einen Hochmut tatsächlich vor sehr vielen Anzeigenkunden da draußen, die den Schritt gewagt sind mit uns. Aber so hat jeder im Gesellschafterkreis eben eine ganz besondere Aufgabe, stellt Kontakte her, steht als Sparringspartner zur Verfügung und das hat mir wahnsinnig geholfen, denn wenn man alleine gründet, und ich habe zwei offizielle Gründungsgesellschafter, die mit reingegangen sind, aber am Ende mache ich es operativ in der Geschäftsführung alleine. Und dann braucht man sehr viel Sparring. Also ich brauche immer sehr viel Reflexionsfläche. Dinge, die ich manchmal nur aussprechen muss und vielleicht muss ich mich manchmal nur selber reden hören. Ganz häufig brauche ich aber auch mal eine kluge Gegenfrage oder auch einfach mal eine Antwort. Und da helfen die mir super. Und das zieht sich tatsächlich durch mein ganzes Leben, dass ich tatsächlich immer jemanden habe, den ich anrufen kann. Das ist der wirkliche Wert meines Netzwerkes, dass ich immer jemanden habe, der sich zu irgendeinem Thema auskennt.
Ihr seid ja jetzt, ich glaube im September oder so, ging es so erstmal richtig los, ne, mit Teamaufbau letztes Jahr 2020 und Januar diesen Jahres habt ihr dann die erste Ausgabe rausgebracht. Das ist ja, also klingt für mich jetzt erstmal, ich kenne mich ja auch mit Verlagswesen gar nicht so aus, was man alles braucht, um ein Magazin aufzubauen, schon ein sehr kurzer Zeitraum und sehr sportlich. Wie schnell hast du das dann, also wie hast du das hingekriegt, wie bist du da rangegangen, dann das Team auch aufzubauen? Wer schreibt für euch die Artikel? Also sind das dann auch externe Leute, die dann sozusagen, die von euch bezahlt werden, dass sie Artikel schreiben oder macht ihr das alles irgendwie in-house? Also wie hast du in so einer kurzen Zeit sowas so schnell auf die Beine gestellt?
Also total. Das ist auch sportlich, aber ich glaube, ich bin da nie so rangegangen, allen, denen man immer sagt, ich habe einen Verlag gegründet. Ein Verlag ist eine GmbH und ist ein Startup wie jedes andere erstmal. Ne? Also das ist so wie Juristin. Oh, du bist Juristin. Es ist ein Studium wie jedes andere. Es ist eine Sache, die kann man lernen. So. Also erstmal, vor sowas habe ich immer, glaube ich, wenig Ehrfurcht. Das ist das Gute. Ich habe Respekt davor, aber wenig Ehrfurcht. So. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, und da hat eben Sebastian mich sehr unterstützt, der Verleger aus New York, dass wir uns hingesetzt haben und er gesagt hat, okay, schreib doch mal ein Inhaltsverzeichnis. Was hättest du da gerne für Stories drin und so? Um erstmal so zu gucken, was soll denn dieses Heft für eine Identität haben? Dann haben wir einen Namen gesucht. Dann haben wir gesagt, okay, wir konzipieren das mal. Wie soll denn unsere Bildsprache sein? Und. Und als wir das alles hatten, haben wir uns an die Content-Produktion gesetzt und haben gesagt, okay, und jetzt kommen die richtigen Artikel und so. Und das war, ehrlicherweise haben wir das Heft in 4 Monaten produziert. Das fühlte sich alles easy an, weil wir danach ja in diesen 2-Monats-Rhythmus reingehen mussten. Und also da, also Heft 2 war das Schwierigste, was wir produziert haben bisher. Weil wir vorher für alles, wofür wir jetzt die Hälfte an Zeit hatten, tatsächlich irgendwie vorher 4 Monate für hatten und auf einmal alles viel schneller hinkriegen mussten. So, von daher, also das Team war relativ easy, denn mein ehemaliger Assistent von D-Level ist mein heutiger Head of Operations bei Strive. Also ich mag gerne, ne, never change a running system. Meine ehemalige PR-lerin ist heute unsere Art Director. Da habe ich auch Glück gehabt, ne? Nochmal, die haben alle in diesem Job nie gearbeitet, aber die haben eine Passion für das Thema, die haben wahnsinnig viel Energie und die lernen wie Bolle. So, und das ist, glaube ich, der Dreiklang, der so wichtig ist. Und dann kam tatsächlich natürlich, also ich habe als Chefredakteurin quasi das erste Magazin rausgegeben. Das war mir aber klar, dass ich das nicht auf Dauer machen kann, weil ich bin der Anzeigenvertrieb, ich war Chefredaktion, ich habe die ganze Konzeption des Heftes gemacht und so. Geschrieben haben wir schon ab Sekunde 1 mit ganz vielen externen Journalistinnen. Meine ehemalige PR-lerin Sarah Jöss, eine ganz tolle Frau, hat die meisten Stories am Anfang geschrieben, hat dann aber auch gesagt, okay, Chefredaktion, tatsächlich, das ist nicht so ihr, sie schreibt einfach gerne und das muss man wissen. Susanna, meine jetzige Chefredakteurin, könnte das alles erzählen. Als Chefredakteurin ist man mehr Organisatorin und eigentlich mehr Dirigentin, als dass man im Orchester eins der Instrumente spielt.
Deswegen dass am Ende ein guter Song auch bei rumkommt.
Genau, deswegen haben wir tatsächlich ab Sekunde 1 mit externen Autorinnen und Autoren gearbeitet. Da haben sich Gott sei Dank sehr viele wunderbare Frauen bei uns gemeldet, als wir gesagt haben, wir launchen Strive und werde Teil der Mission. Deswegen sind wir sehr glücklich. Und dann fing es an, dass also Susanna kam über noch eine Schulfreundin von mir tatsächlich, die bei Axel Springer arbeitet, kam der Kontakt. Und also es ist schön, weil man sofort merkt, glaube ich, ich habe jetzt gerade eine neue Online-Chefin eingestellt, die ist das perfekte Beispiel dafür, dass wir brauchen hier Leute, die brennen, und zwar lichterloh für unsere Mission, weil wir brauchen diese Energie, denn das ist hier natürlich kein 9-to-5-Job. Das ist kein Job, wo du vollkommen unfrustriert auch an manchen Tagen rausgehst, weil wir eben relativ wenig Ahnung haben von dem, was wir tun am Anfang und deswegen auch manche Dinge für die Tonne sind, ne? Und manche Dinge muss man auch einfach mal wieder zurückziehen. Die testet man und sagt, hat nicht funktioniert. Next try. So, und deswegen glaube ich, dieses Team brennt lichterloh für diese Mission, auf der wir unterwegs sind. Und da merken wir sehr schnell, ob dann jemand zu uns passt oder nicht. Und wir sind jetzt im Endeffekt 6 Köpfe. Jetzt kommt eben Nummer 7 dazu. So, und nächstes Jahr vielleicht noch Nummer 8 und Nummer 9. Aber wir werden erstmal ein sehr kleines Team bleiben, weil wir eben die Texte und die wunderbaren Inhalte, die wir erstellen, hauptsächlich mit freien und externen Autorinnen und Autoren machen.
Jetzt gerade, wo du Lichterloh und Feuer, das brennt, erwähnt hattest, kam mir eine Sache in den Sinn, die du mal gesagt hast, oder ich glaube eher gesungen. Tief in dir brennt Lichterloh ein Feuer. Ist es mehr als nur ein Abenteuer? Ist das so eure klingt so, als wäre das die Frage, die ihr in dem Vorstellungsgespräch dann stellt. Ja, also das würde ich mal so ein bisschen in den Schwenk rüber machen, zu euren Zielen, so was so Zahlen angeht, ne? Weil Ziele, große Missionen und so weiter, ist ja auch wichtig. Aber man braucht ja auch so ein bisschen Ziele, um zu gucken, wie man sich so gerade bewegt und ob das auch in die richtige Richtung geht.
Das fragen die Investoren natürlich ehrlicherweise auch ab und zu mal.
Genau. Was war denn so euer Ziel hinsichtlich der, bei Magazinen ist ja, glaube ich, so die Auflage, ne? Nennt man das. Was war da von Anfang an euer Ziel und wo seid ihr vielleicht jetzt bei der 4. Ausgabe schon gelandet oder seid ihr auf dem Weg, wo ihr irgendwie auch von Anfang an gedacht habt, okay, das könnte in die Richtung gehen?
Also für mich war immer klar, dass wir sehr stark in das Richtung, dass die Jahresabos für uns das Wichtigste sind, damit wir nicht bei jeder Ausgabe quasi wieder von vorne anfangen. So, deswegen gehen wir auch gerade ganz doll darauf ein, wie können wir dieses Abo attraktiver machen. Da kann ich übrigens schon mal spoilern, dass am 1.9. ein kleiner Relaunch bei uns stattfinden wird, wir mehr in den Digital-Content einsteigen, eben dieses ganze Thema Masterclass, Lunch and Learn, also Videoformate einzubinden, da jetzt mit reinkommt, was wahnsinnig gut angenommen wird. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir geben dieser Gruppe einen ersten Namen, nämlich die Strive-Pionierinnen oder PionierInnen, denn ein paar Männer sind auch dabei, die jetzt bis zum 31.08. noch Abonnentin oder Abonnent werden. Die kriegen all den wunderbaren Content, den wir jetzt gerade schaffen, inklusive, also die zahlen nur das normale Print-Abo, was dann ab 1.09. wird dann eben dieses Paket an Digital und Print, sag ich mal, ein bisschen mehr kosten. Also kann es sich jetzt noch sehr doll lohnen, ein Abo abzuschließen. Und damit endet auch der Werbeblock. aber wir müssen weg, also die Anzeigenkunden spielen super mit, aber wir wollen einfach so unabhängig bleiben, wie es irgendwie geht. Und diese Unabhängigkeit sichern wir uns nur, wenn wir einfach die Rückendeckung des Marktes haben. Und die haben wir nur, indem wir Jahresabos verkaufen. Indem wir Leute davon überzeugen, dass wir nicht, also wir werden jetzt umstellen, auch auf monatliche Tarife, dass Leute nicht nur einen Monat mal vorbeischauen, sondern wirklich 12, 24, 36 Monate. Also der Customer Lifetime Value, wie man ihn ja so schön nennt, dass der Customer Lifetime Value einfach extrem hoch ist, weil er lang ist, also weil lang die Leute bei uns im Abo bleiben tatsächlich. Wir stehen da, also wir sind gestartet und das war, glaube ich, also wir sind, bevor wir das erste Heft rausgebracht haben, mit so einer Kickoff-Kampagne gestartet, da dachte ich schon so, ja, da sind ja schon mal die ersten 2000 Abos easy drin. Das war, bevor ich den Markt kennenlernte und alle mir sagten, naja, also sorry, aber wenn du nur 100 Abos verkaufst, bevor du am Markt bist, bist du schon der Champion. Das haben wir tatsächlich geschafft und auch ein bisschen mehr, aber es ist unheimlich schwer, ein Produkt zu verkaufen, was ein haptisches Produkt ist, was es noch nicht gibt. Mhm. Also 2 Monate, bevor du das Heft in der Hand halten kannst, etwas zu verkaufen, das merken wir bis heute. Wir teasern immer so 3 Wochen, 2 Wochen, bevor das neue Heft rauskommt, immer an, wer ist auf dem Cover, was sind die Themen und so weiter. Und erst so 4, 5 Tage vor dem echten Release-Day, also vor dem Veröffentlichungstag, erst da ziehen die Verkäufe an. Und dann geht's so in den ersten 2 Wochen und dann geht's kontinuierlich natürlich weiter. Aber das ist wirklich spannend zu sehen. Und da haben wir jetzt, wir haben auch echt einen ganz krassen Fuck-up gehabt, zum Beispiel bei Ausgabe 3, wo wir gesagt haben, hey, lern Strive kennen, kauf dir für 1 Euro das Heft. Mhm. Natürlich, um die Leute davon zu begeistern, wie toll Strive ist, den Content einmal zu lesen und zu sagen, wie du sagtest, Mensch, da ist so viel drin, da sind die 9,80 Euro, die wir kosten und das ist ein stolzer Preis. Das ist gut investiertes Geld, weil das eigentlich wie so ein schöner Workshop ist, den ich mir über 2 Monate immer mal wieder stückchenweise geben kann. Und da haben wir einfach richtig schlecht kommuniziert. Wir haben auf der Produktpage gehabt, okay, und jetzt für 1 Euro und das läuft dann ins Abo. Alle Probeausgaben und alles, was wir machen, soll natürlich Leute davon überzeugen, ein Abo abzuschließen. Wir wollen aber niemanden in ein Abo drängen. Es gibt natürlich super viele Abo-Fallen da draußen. Ja, und so. Und da haben wir einfach, excuse my French, richtig scheiße kommuniziert, weil wir eben das nicht klar gemacht haben, so dann und dann müsstest du kündigen und so weiter. Da haben wir natürlich auch richtig einen auf den Deckel gekriegt von unseren Kundinnen und Kunden. Wir haben uns immer sofort entschuldigt und gesagt, du musst hier kein Abo abschließen, wir nehmen dich sofort wieder raus, alles gut. Dadurch haben wir es, glaube ich, gut in den Griff gekriegt, aber das zeigt wieder, glaube ich, auch, wie wichtig das ist, sehr, sehr, sehr gut und transparent zu kommunizieren und sehr nah an der Zielgruppe dran zu sein, damit solche Fuck-ups idealerweise nur einmal passieren. Das verzeiht man vielleicht noch ein zweites Mal, darf uns das auf keinen Fall passieren. Dadurch haben wir aber auch wieder viele Jahresabos abgeschlossen und so. Also ich denke mal, bis Ende des Jahres sollten wir bei so einer kleinen bis mittleren vierstelligen Anzahl an JahresabonnentInnen sein und damit liegen wir dann wirklich gut im Plan.
Ja, ich meine, so ein Jahresabo ist ja, ich kann das verstehen, dass viele da so empfindlich sind, ne? Weil das ist dann wirklich was man dann für ein Jahr abschließt und so weiter und so fort. Und es gibt schon so viele Abos, ne? Ich habe vielleicht Netflix oder was weiß ich und habe dann hier noch ein anderes. Das läuft ja alles auf Abo-Modelle heutzutage auch raus und da kann man auch schnell den Überblick verlieren und ist natürlich dann nochmal vorsichtiger, noch ein Abo abzuschließen, ne?
Naja, und ein Jahresabo kannst du halt auch immer nur einmal im Jahr kündigen, genau. Deswegen gehen wir auch auf die monatlichen Preise, damit du uns auch mal 3, 4, 5 Monate vielleicht konsumieren kannst, genau. Und dann entscheiden kannst, eben, ist das was, wir sagen so ein bisschen, wir wollen dahin eigentlich so ein bisschen das Netflix des Female Contents zu werden. Von daher, auch in das Abo-Modell reinzugehen, aber du kannst halt jederzeit wieder aussteigen. Deswegen haben wir die Strive-Pionierinnen-Aktion ausgerufen. Alle, die bis zum 31.08. ein Jahresabo bei uns kaufen, egal ob ein Digital-Abo, wo du das E-Paper bekommst, oder ein Print-Abo für 58,80, alle, die uns die Treue am Anfang gegeben haben und natürlich auch einen großen Vertrauensvorschuss uns entgegengebracht haben, die kriegen alle Inhalte, die jetzt demnächst teurer werden, eben alles mit drin. Das heißt, du hast Masterclasses, du hast Lunch and Learn, du kannst alle Online-Inhalte auf unserer Strive-Online-Seite, also also strive-magazine.de, kannst du kostenlos angucken. Da gibt es nämlich demnächst eine Paywall. Es wird For-Free-Inhalte geben, aber die tollen Heftinhalte, weil wir immer mehr hören, die Leute, die nicht gern Print lesen, also die eine neue Generation sind, die noch nie gern Print gelesen haben, die wollen es vielleicht digital konsumieren. Die großen Artikel gehen jetzt alle hinter eine Paywall auch auf die Seite, sodass auch da du dich entscheiden kannst, okay, möchte ich es vielleicht nur digital konsumieren, dann zahle ich auch ein bisschen weniger und Co. Da bauen wir jetzt gerade eine ganze Menge auf und das alles kriegen die Strive-PionierInnen, kriegen alles zu dem Jahresabo-Preis. So, weil uns unheimlich, das ist unser Giving-Back-Moment, sage ich mal. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Also ab 1.9. du wirst es sehen und hoffentlich ein bisschen begleiten. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt.
Ja, zahlt ja auch alles letztendlich auf eure Mission dann auch ein. Ne? Das mit Masterclass und so weiter ist jetzt nicht, was typisch ist für irgendein Magazin, dass dann auch noch so viel digitaler Content dann zusätzlich noch mit aufgebaut wird. Ich glaube, Lunch and Learn habe ich noch nie bei irgendeinem Magazin als Package hier sozusagen mitbekommen. Ja. Also auch nochmal ein paar Wände, die ihr da einreißt oder einfach mal durchgeht. Super spannend. Was sind denn. Ich weiß, du hast auch das ist ein bekanntes Buch, ne, The Big Five for Life gelesen. Was, wenn du jetzt nochmal so rückblickst auf das erste Jahr Strive, was sind da vielleicht so ein, zwei Museumsmomente, die dir immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern, wenn du dran denkst?
Ich glaube, da gibt es nicht mehr Zeit, da gibt es
da können wir noch einen ganz neuen Podcast machen.
Also genau, können wir noch 3 Stunden drüber sprechen. Ein ganz toller Moment war tatsächlich gerade letztens, wir haben in Ausgabe 3 ein großes Listing gemacht, wo es darum ging, wir haben das Thema gehabt mit Franzi Kühne und Simone Menne, so wie schafft man es, dass noch mehr Frauen in Führungspositionen kommen, weil wir wollen, wie gesagt, nicht jammern, sondern die Beispiele bieten, wir haben anderes geschafft und haben einfach einen Artikel gemacht, wo wir gesagt haben, so liebe Freunde der Sonne, dieses Argument, es gibt nicht genügend tolle Frauen da draußen, um sie in Führungspositionen, in Vorständen, in Aufsichtsräte zu heben, das halten wir einfach für totalen Quark. Und wir beweisen es jetzt mal, indem wir ein großes Listing machen, 25 tolle Frauen auflisten, die noch in keinem DAX-Vorstand oder einem börsennotierten Vorstand sitzen, die aber alle da Platz, die alle die Qualifikation dafür hätten und genauso das Gleiche für einen Aufsichtsrat. Und danach hat eine, die wir dort porträtiert haben, hat mir geschrieben und hat gesagt, also erstmal vielen Dank. Und es ist toll, es haben sich tatsächlich 2 Unternehmen danach gemeldet, die jetzt wollen, dass ich bei denen in eine Board-Funktion reingehe. Mhm. Da kann ich nur sagen, Halleluja, okay, dann hat's funktioniert, das ist toll. Und jeden Tag schreiben uns wunderbare Leserinnen und Leser, wie Strive in ihr Leben integriert ist, wo die sich weiterentwickelt haben dadurch. Das sind die Momente, wo wir wissen, wofür wir es machen. Mhm. Natürlich melden sich auch mal welche, die sagen, ich mag den Content nicht oder so, total fein, gibt's wir können immer. Nicht jeden Geschmack bedienen. Aber die überwiegende Anzahl ist so ein unfassbarer Support. Die ganzen Protagonistinnen im Heft und Protagonisten teilen so wunderbar über LinkedIn und Co., dass sie Teil des Heftes sind, um uns auch die Reichweite zu geben. Also nicht nur wir geben über unser Heft Reichweite für weibliche Role Models und tolle Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern eben die geben uns da auch was zurück. Und das ist einfach, fühlt sich eigentlich ehrlicherweise fast jeden Tag wie ein Museumstag an.
Ja, mega schön. Das ist ja eigentlich das große Ziel, ne? Auch genau. Für dich persönlich. So, ne? Von,
total.
Dass du dein Feuer gefunden hast und dass das nicht nur ein kleines Abenteuer ist. Was ist denn, was würdest du abschließend, weil du bist jetzt, ich habe den Eindruck, schon in viele, viele Wasser gesprungen und hast dich immer wieder neuen Herausforderungen gestellt. Hast du vielleicht 1, 2 Tipps für Menschen, die da vielleicht noch zögern oder so einen kleinen Stups brauchen für die Überwindung, dass sie auch mal ins kalte Wasser springen?
Also ich glaube, dieser blöde Spruch, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Fast nichts auf dieser Welt ist nicht rückdrehbar. Also Kinder kriegen, das kannst du nicht zurückdrehen. Aber ein Unternehmen zu gründen, du musst ja nicht sofort eine GmbH gründen. Mhm. Du kannst ja erstmal irgendwie probieren über Rechnungsstellung und eine AG oder, ne, was, oder eine GbR mit Freunden zusammen. Also da sind sehr viele Dinge, wo es noch überhaupt nicht um ganz große finanzielle Einsätze geht. Also Dinge ausprobieren, auch als, habe ich jetzt gelernt, gibt es einen neuen Begriff für Sidepreneurship, also neben dem Beruf etwas aufzubauen. Ich glaube, sich da einen guten Plan zu machen, zu überlegen, wie kann das in mein Leben, in mein Setup reinpassen, entweder zu gründen oder einen neuen Job zu suchen oder was auch immer, manche Dinge auszuprobieren und einfach mal reinzuschnuppern, ist das was für mich. Das ist wie, ich sage immer so, ich habe mit Strive eigentlich mir selber einen Praktikumsplatz verschafft, wo ich reinschnuppern durfte, mhm. so für 2, 3 Monate Gespräche geführt habe und bevor ich mich dann entschieden habe, okay, in diesen Job möchte ich einsteigen. Und dann tatsächlich, wenn man sieht, es gibt ein Momentum, dann tatsächlich durchzuziehen. Und das klingt trivialer, als es ist. Denn natürlich bei Strive jeden Tag gibt es total tolle Höhen, aber es gibt auch Tiefen. Es gibt Herausforderungen. Es gibt, meine Tage haben keine 8 Stunden, sondern mal 14, mal 8, mal 12, mal, ne, und so weiter. Das ist auch nicht immer leicht. Da muss man sehr genau wissen, warum man das macht und wofür man das macht. Aber dann wirklich die Disziplin auch zu haben, durchzuziehen, und nicht sofort, sobald der erste Gegenwind kommt, zu sagen, oh Gott, und das kann ich jetzt nicht und, ne, so, sondern da zu sagen, okay, alles klar, die nächste Wand ist meine. Das ist, glaube ich, kann ich, also hat mir immer sehr dabei geholfen, glaube ich, dass Dinge bei mir funktioniert haben.
Ja, so, ich habe gerade so ein Bild im Kopf auch, einfach mal Streichhölzer anzumachen und also kleine Sachen einfach mal zu probieren. Und dann irgendwann findet man vielleicht was, wo man sagt, okay, jetzt mache ich da mal ein kleines, größeres Feuerchen drauf, ich lege da mal ein bisschen Papier drauf und irgendwann entwickelt sich vielleicht ein schönes Lagerfeuer, was dann tief im Herzen auch brennt, lichterloh.
Genau.
Katharina, ging schnell vorbei, war super spannend.
Ja, Wahnsinn.
Und zum Abschluss vielleicht nochmal, wo kann man euch finden, wo kann man jetzt, wenn man gesagt hat, okay, finde ich super spannend, habe ich noch überhaupt nicht von gehört von Strive, 31.8. habe ich noch ein bisschen Zeit, aber wo könnte man da am besten hingehen, Internetseite habt, da hast du schon gesagt, vertreibt ihr und bei Instagram seid ihr auch viel unterwegs, glaube ich, ne?
Genau, das Abo kann man tatsächlich nur online kaufen, www.strive-magazine.de. Gibt aber auch Einzelausgaben und alle, die sich noch nicht für ein Abo entscheiden wollen. Es gibt uns auch an den Kiosken, also im Einzelhandel, aber nur in den 8 größten Städten, weil wir unsere Auflage natürlich irgendwie ein bisschen konzentrieren mussten und wir tatsächlich hauptsächlich in Großstädten gekauft werden und alle anderen sich das ja bequem nach Hause schicken lassen können, ne? Die Möglichkeit gibt es ja tatsächlich, auch ein Einzelheft bei uns zu bestellen. Man findet uns bei Instagram, man findet uns bei LinkedIn, also von daher, ich glaube, wenn man einfach nur Strive Magazine kurz googelt, wird man wahrscheinlich über verschiedenste Anlaufstationen zum Reinschnuppern auch kommen. Also gerade bei Instagram haben wir super viel, da geben wir uns super viel Mühe, auch Coaching-Inhalte und ne, also da ist wirklich, da macht unser Social Media Team einen Wahnsinnsjob, die auch zu 1,5 da sitzen, also eine Werkstudentin und eine, die es vollberuflich macht und die nebenbei unser ganzes Heft designt. Ja. Also von daher kann ich immer nur sagen, Chapeau, was auch immer Team hier immer alles auf die Beine stellt, aber da gibt es genügend Anlaufstationen, glaube ich, dass man sich ein bisschen informieren kann, ein bisschen reinschnuppern kann und entscheiden kann, ob man Lust hat, uns auf unserer Mission zu unterstützen.
Ja, cool. Ist auch alles verlinkt in den Shownotes und du hast ja, glaube ich, auch noch einen Podcast, wenn man mehr von dir auch noch hören will.
Ja, also genau, die alten Folgen sind noch online. Ich habe es Ende letzten Jahres eingestellt, einfach weil ich es schlichtweg nicht mehr schaffe. Vielleicht nehme ich es irgendwann wieder auf. Aber witzigerweise, ich habe gerade gestern mal wieder eine Folge gehört, tatsächlich, weil mein Freund irgendeine Frage stellte zu einem, habe ich gesagt, mit dem habe ich meinen Podcast aufgehört, dann haben wir den Podcast zusammen nochmal gehört. Von daher, ja, D-Talk kann man auch hören.
Genau, nee, das finde ich ja das Schöne an. Also ich habe auch gesehen, dass Dezember 2020 war die letzte Folge. Habe ich mir gedacht, dass es das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mit Strive zusammenhängt, dass da jetzt nicht so
sehr
weitergeht.
Stark, ja.
Aber auch in den alten Folgen steckt ja noch viel drin und auch spannende Interviewpartner, die du dann da hattest. Am Anfang auch viel über Teambuilding gesprochen und viele CEOs, die da auch nochmal Blick hinter die Kulissen blicken lassen. Und das finde ich als schöner Podcast, dass man auch in alten Folgen immer noch viel, viel Gold finden kann. Also vielen Dank, liebe Katharina, dass du uns heute ein bisschen was über Strive und vor allem auch deine Reise dorthin erzählt hast und geteilt hast.
Ja, danke. Toll, dass ich dabei sein durfte und gerne wieder. Wer weiß, vielleicht sagen wir dann ja, wenn das nächste Unternehmen dann in 9 Jahren kommt, dann komme ich wieder und erzähle dir, in welches kalte Wasser ich da gesprungen bin.
Ja, das merke ich mir. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Cool.
Das war's mit dem Podcast für heute mit Katharina Wolf vom Strive Magazin. Super spannende Geschichte, super spannende Frau. Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, das war für dich auch der Fall. Falls das so ist, lass gerne mal eine kleine Bewertung da bei Apple Podcasts. Folgt dem Podcast bei Spotify, wenn du das noch nicht getan hast bisher, denn hier gibt es jede Woche ein neues Interview mit spannenden Personen, die was gestartet haben. In der nächsten Woche geht es weiter mit Marcella Hansch, die sich das Ziel gesetzt hat, mit ihrem Team die Flüsse von Plastikmüll zu befreien, mit ihrem Vorhaben Pacific Garbage Screening ehemals, aktuell jetzt unter dem Namen Everwave. Ich freue mich also, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Und in der Zwischenzeit, denk daran, bis zum 31.8. läuft noch die Aktion vom Strive Magazin hier kostenlos dann noch auf die digitalen Inhalte, die noch kommen, mit Workshops, Lunch, Learn, und da einfach kostenlos noch Zugriff zu erhalten beim Abschluss eines Jahresabos. Ich habe, wie gesagt, ja auch schon mir ein, zwei Ausgaben auch schon zum Vorfeld dieser Episode geholt und fand super spannend. Ist tatsächlich nicht nur ein Song, sondern direkt ein ganzes Album. Also da hat man wirklich auch 2 Monate was von. Und ich bin gespannt, oder ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass die digitalen Inhalte auch sehr spannend sein werden. Also schau es dir nochmal an. Alles Wichtige ist in den Shownotes verlinkt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, springt rein. Bis bald.